Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, außer dass wir den Weg, den der Herr uns geführt hat, und seine in unserer vergangenen Geschichte liegenden Lehren vergessen werden.
Das ist Sam. Wir nennen ihn Sam, weil wir nicht wissen, ob er jetzt ein Samantha oder ein Samuel ist.
Samuel.
Das wird sich entscheiden, wenn er ein Ei legt oder nicht. Also ist er momentan einfach Sam.
Sam.
Weißt du was? Jedes Mal, wenn Gott eine dieser Türen öffnet, von denen man denkt, dass sie auf immer verschlossen sind, bekommt man etwas mehr.
Von seinem Charakter.
Und mehr Glauben an ihn. Man fängt an, ihm zu vertrauen. Als wir anfingen, zusammen mit Onkel Frenchie Evangelisationen durchzuführen, fanden wir zu unserer großen Überraschung heraus, dass der größte Widerstand gegen die Evangelisation nicht aus der Welt, sondern aus der Kirche kam. Sie waren nicht immer auf der gleichen Wellenlänge, nicht der gleichen Meinung.
Nein.
Ganz egal, worüber man sprach, ob man jetzt über die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung sprach, gab es so viele, die etwas dagegen hatten. Sie waren am lautesten. Während die Leute von draußen, ob New Ager oder ganz egal, was sie waren, begeistert waren. Aber die Menschen aus der Kirche waren nicht immer begeistert. Und die aus der Leitung auch nicht.
Nein, tatsächlich waren wir die Ersten, die damals mit einer völlig pflanzenbasierten Ernährung anfingen.
Fully plant-based diet in those days.
In those days.
Ja, damals. Und als ich zu Vorträgen nach Deutschland eingeladen wurde und anfing, darüber zu sprechen, war erneut der Widerstand von ihnen größer als der Gegenwind von draußen. Man liest diese Aussagen im Geist der Weissagung, wo es heißt, dass wir von innen mehr zu fürchten haben als von draußen. Das wird plötzlich Realität. Und jedes Mal, wenn man meint, in eine Sackgasse geraten zu sein, öffnet Gott eine Tür. Dann macht er ein Fenster auf. In diesen 15 Jahren, in denen ich an der Universität arbeitete, machten wir jedes Wochenende und jede freie Zeit irgendwo Evangelisation. Und während der Semesterferien gingen wir in alle Herren Länder, ob jetzt Australien. Einmal hatte ich ein Sabbatjahr, weißt du noch?
Ja.
Und Wir machten eine Tour rund um die Welt.
Genau genommen war das erste Mal, dass ich mitkommen konnte. Die anderen Reise hattest du alle allein unternommen. Das war 2002. Im Grunde waren wir auf allen Kontinenten. Wir lernten sehr viel.
Andere Leute mussten sich um unsere Kinder kümmern. Es erinnerte uns an die Zeit der Pioniere dieser Kirche, als auch all diese Dinge geschahen. Und egal, wohin wir kamen, gab es Widerstand. Enormen Widerstand.
Ja.
Und während dieser 15 Jahre waren wir evangelistisch tätig. Ich hatte einen Vollzeitjob an der Universität. Du gabst Unterricht an der Schule. Und wir zahlten die Schulden, die wir hatten. Wir stellten einen Plan auf, aus den Schulden herauszukommen. Weißt du noch, wie wir das Haus bauten?
Ja.
Und wie lange brauchten wir dafür?
Ich denke, wir bauten 3 Jahre daran.
3 Jahre. Denn wir hatten keine Arbeiter, wir machten es selbst. Ich machte den Innenausbau. Und du?
Ich machte Malerarbeiten und fließte.
Du verlegtest die Fliesen im ganzen Haus.
Ja.
Und die Malerarbeiten. Damals, als es oft sehr hart war, weil man besonders von der Kirche so viel Widerstand erlebte, hattest du 2 Träume, die für uns eine große Bedeutung bekamen und uns wichtig wurden. Wir grübelten darüber nach, was sie wohl bedeuteten. Sie waren zu klar, glasklar, um einfach zufällige Träume zu sein.
Ja.
Was war der erste Traum, den du hattest?
Damals wollten wir niemandem etwas von einem Traum erzählen. Nicht, dass sie von uns dachten. Wir hielten uns für, naja.
Dass wir jetzt so eine Art Propheten oder so etwas wären. Wir dachten nie, dass wir wären. Niemals. Auch jetzt nicht. Aber das bedeutet ja nicht, dass Gott einen nicht durch einen Traum ermutigen kann.
Ich denke, dass es uns ermutigen sollte.
Uns ganz persönlich.
Ja, für uns persönlich. Bei dem ersten, den ich hatte, gingen wir beide spazieren. Genauer gesagt, ging ich mit einer anderen Frau vor dir. Wir gingen eine Landstraße hinunter und da standen Bäume. Sie sahen wie Orangenbäume, also Zitrusbäume aus. Einige trugen Früchte und andere hatten wunderschöne Blüten. Sie waren alle grün, wunderbar grün. Dann ging ich nah an einen Baum heran, der Blüten trug. Als ich versuchte, eine der Blüten zu pflücken, fuhr eine Natter, eine riesige Natter mit Hörnern heraus und biss mich in die Hand. Ich schrie und rief nach dir. Du kamst gleich angerannt, nahmst die Natter weg von mir und warfst sie zurück ins Gebüsch. Da wurde sie zu einer winzig kleinen Schlange.
Eine mickrige kleine Schlange?
Ja, eine schwächliche kleine Schlange. Du sagtest, mach dir keine Sorgen, sie kann dir nichts tun. Dann sah ich mir die Bäume an und dachte, Moment mal. Einige der Bäume waren wunderbar grün und trugen Früchte und einige waren auch grün und hatten Blüten. Aber wenn man unter das grüne Laub mit den Blüten sah, war es ein toter Baum. Einige Bäume waren tot. Sie sahen nur gut aus.
Sie waren überwuchert von einer Schlingpflanze.
Ja, so einer Kletterpflanze. Und innerhalb des Astwerks befand sich diese Schlange. Viele Jahre lang wussten wir nicht, was das bedeutete. Später las ich, dass ein Baum ein Symbol für einen Menschen ist und dass der Weinberg oder Obstgarten die Gemeinde ist.
In diesem Obstgarten gibt es also unterschiedliche Menschen. Einige sind echte, lebendige Bäume mit Früchten. Und andere sind tot, sehen aber schön aus.
Ja.
Aber in ihnen ist der Stachel der Schlange verborgen.
Ja, das half uns zu verstehen, warum einige in der Kirche uns verletzen wollten. Warum sie gemein zu uns waren und uns kritisieren wollten, dich sogar für das, was du sagtest, vor Gericht zerren wollten. Also das half uns. Der andere Traum war auch ein sehr interessanter Traum. Ich träumte, dass du für uns ein Haus gekauft hattest, in das wir einziehen sollten. Wir öffneten die Vordertüre und der Boden im ganzen Haus war mit einer dicken Schicht aus Schlamm, Schmutz und Zeug bedeckt. Ich sagte, wir können nicht in dieses Haus einziehen. Und du sagtest, was ist hier passiert? Ich weiß nicht, was hier falsch gelaufen ist. Also, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich sagte, ich kann nicht in dieses Haus einziehen. Im nächsten Augenblick gabst du mir einen Spaten und du nahmst auch einen Spaten und sagtest, nun, dann machen wir es eben sauber. Ich protestierte, ich kann das nicht sauber machen. Es ist zu viel Arbeit. Und du meintest, mach einfach sauber. Also fingen wir beide an zu graben und sauber zu machen.
Shovel out the dirt.
Ja, den Schmutz herauszuschaufeln. Dann kamen wir beim Boden an. Als ich den Boden putzte, sah ich, dass es ein wunderschöner Boden war. Mit Edelsteinen und Steinen, die wunderbar funkelten. Wir erkannten, dass dieses Haus ebenfalls die Kirche ist und dass sie mit Schmutz bedeckt ist und wir sie sauber machen müssen. Wir müssen den Schmutz rausschaufeln.
Es muss eine Sichtung kommen
denn
und
sie
dann
ist
kann
so
der Boden
wunderschön.
Glänzen.
Die Kirche hat so wunderbare Wahrheiten und sie ist so kostbar. Sie ist der Augapfel Gottes. Es ist eine wunderschöne Kirche, aber sie wurde vom Teufel mit Schmutz bedeckt. Das sprach uns auch Mut zu.
Ja, also ich träume normalerweise keine irgendwie bedeutsamen Träume. Ja, ich hatte einen Traum.
Ja.
Ich glaube, den habe ich nie erzählt. Habe ich ihn schon mal einmal erzählt?
Ich glaube nicht.
Ich weiß nicht. Mein Vater besaß ein Haus. Und auch das Nachbargrundstück. Das Haus darauf vermietete er als Einkommen. Im Grunde gehörten beide Häuser meinem Vater, als er noch lebte. Ich träumte von diesen Häusern. Ich träumte, dass ich heimkam. Im Grunde ging ich zum Haus meines Vaters. Und als ich zum Haus kam, konnte ich nicht hineinkommen. Denn vor dem Haus, im Hof, im Vorgarten vor dem Haus, befand sich ein riesiger Erdhügel mit einem Graben drumherum. Und auf dem Hügel war eine dicke Schlange, die größte Schlange, die ich je in meinem Leben gesehen hatte. Und der Gesichtsausdruck der Schlange war zum Erschauern. So verschlagen.
Eingebildet.
Ja, eine arrogante Grimasse lag auf dem Gesicht. Widerlich anzusehen. Der Graben drumherum war voller Blut. Und in diesem Blut waren Knochen von toten Menschen. Und ganz egal, wie ich versuchte, ins Haus meines Vaters zu kommen, hielt die Schlange mich davon ab. Sie war zu riesig, um mit ihr zu kämpfen. Also dachte ich mir, nun, wenn ich nicht in das Haus kommen kann, wo mein Vater tatsächlich wohnt, dann werde ich eben ins andere Haus gehen, das auch meinem Vater gehört. Und dort war ein weiterer Erdhügel mit einer weiteren Schlange. Nicht so groß wie die erste, aber eine ziemlich beeindruckende Schlange. Und auch sie hatte einen gemeinen Gesichtsausdruck. Ich sitze also da und denke darüber nach, wie ich in dieses Haus hineinkomme. Und dann ist da unsere Katze. Erinnerst du dich noch an unsere Katze?
Potschi.
Nicht die orange-rote, sondern die,
oh,
bei
ja,
der die Pfoten so klick, klick, klick tapsten. Also, diese Katze saß in der Nähe der zweiten Schlange in der Sonne. Also im Traum saß sie einfach da. Sie sah so selbstzufrieden aus. Sie nahm ein Sonnenbad und regelte sich behaglich mit den Pfoten. Sie aalte sich so behaglich in der Sonne. Und dann sah ich, wie die zweite Schlange sich auf sie zubewegte. Ich versuchte sie zu warnen und sagte, komm her, komm doch her, komm her. Psst, 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 komm her, komm daher, komm rüber, geh da weg, weg da. Die Schlange wird dich packen. Aber sie regelte sich so glücklich in der Sonne. Ich dachte mir, du wirst verletzt werden, was kann ich nur machen? Und im nächsten Augenblick packte die Schlange die Katze. Die Katze hatte keine Chance. Und ich wurde so wütend. Ich griff einen Knüppel, ging hin und schlug auf die Schlange ein. Aber sie war zu groß. Ich konnte sie nicht töten. Sie huschte schnell davon auf die andere Seite und kuschelte sich an die andere Schlange. Sie lag an der anderen Schlange und sagte zu mir, versuch doch, ob du mich jetzt fangen kannst. Ich bin hier unter dem Schutz der zweiten Schlange, der großen Mama-Schlange. Was machst du jetzt? Da wachte ich auf und dachte mir, was kann das nun bedeuten? Zwei Schlangen, eine sehr groß, die andere kleiner. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Interpretation richtig liege, aber soweit ich mir das ausrechnen kann, ist es so, dass die eine die Mutter aller Kirchen repräsentiert, trunken vom Blut der Heiligen, der Graben voller Blut drumherum, mit den Knochen der Heiligen darin. Und die andere steht für den falschen Propheten, die gefallenen Kirchen. Und wer sich da an der Sonne räkelt, ist meine Kirche, die sich vollkommen sicher in der Nähe der zweiten Schlange fühlt und sich einfach im Sonnenschein der Akzeptanz badet. Mir wird nichts passieren. Und diese zweite Schlange, der falsche Prophet, kam. Zack. Wenn man nicht aufpasst, wird sie einen erwischen. Kann man in einem ökumenischen Gremium sitzen? Und wenn dann die Probleme kommen, wird diese Schlange hinkriechen und sich an die Große kuscheln und sagen, wir sind eins im ökumenischen Rat.
Aber zumindest hattest du einen Stock.
Ich hatte ja einige Schläge versetzt. Genau gesagt schlug ich die Große auch, aber sie war mir dann doch zu groß, um mit ihr fertig zu werden. Nun, tatsächlich ist das unsere Lebensgeschichte. Der Versuch, Gottes Volk zu sagen, geht nicht hin und regelt euch zu nahe an den Schlangen. Sie werden euch erwischen. Ihr denkt vielleicht, dass ihr dort im Sonnenschein sitzen ziemlich sicher seid und euch in der Akzeptanz badet, die ihr von ihnen erhaltet. Aber sie werden euch kriegen. Bleibt weg. Sie bewachten den Weg zum Haus meines Vaters. Und auf gleiche Weise hindern diese zwei Schlangen, das Tier und der falsche Prophet, Menschen daran, zum Haus ihres Vaters zu gelangen. Wenn wir uns nicht entsprechend verhalten und die Umstände nicht akzeptieren oder verstehen, können wir geradewegs gefangen werden, wie diese arme Katze. Aber das waren die einzigen Träume, die irgendwie richtig bedeutsam waren.
Sie sollten uns einfach ermutigen, damit wir
weitermachen,
niemals aufgeben sollten.
Ja, niemals
auch wenn
aufgeben.
Man sieht, dass die eigene Kirche macht, was sie nicht machen sollte, mach weiter.
Ja, das bedeutet nicht, dass man aufhören sollte, die Warnung weiterzugeben. Die Warnung lautet, komm da weg von der Schlange. Komm da weg von der Schlange. Bitte, komm doch weg von der Schlange. Sie wird dich verletzen. Hoffen wir, dass einige zuhören und von der Schlange weggehen.
Wenn die Gemeinde so steht, wie Gottes erwähltes Volk stehen sollte, dann werden sie ein besonderes Volk sein, eifrig bemüht um gute Werke. Es wird keine Trägheit und keine Übereinstimmung mit Belial geben. O, könnten wir doch erkennen, was Gottes Volk jetzt sein könnte, wenn sie ohne irgendeinen Kompromiss mit dem Bösen in seiner Liebe geblieben wären. Und ihren besonderen Charakter beibehalten hätten, der sie unterschied und sie von der Welt trennte. Dann wären sie dem, was sie jetzt sind, an Erfahrung, Weisheit und wahrer Heiligkeit um Jahre voraus.
Finally, after having built that house, we sold.
Nachdem wir endlich dieses Haus fertig hatten, verkauften wir es und kamen komplett aus den Schulden heraus.
We made a promise.
Ja.
And we said,
wir legten ein Versprechen ab. Wir sagten, Herr, wenn wir es nach menschlichen Ermessen nur irgendwie können, wollen wir versprechen, schuldenfrei zu bleiben. Und wenn wir uns etwas
kaufen
nicht leisten können, werden wir es nicht kaufen. Es war uns nur so wenig Geld übrig geblieben, um ein Haus zu kaufen, dass es zu diesem Preis kein Haus auf dem Markt gab. Genau gesagt, war es nicht einmal die Hälfte von dem, was die günstigsten Häuser kosteten. Im Buch erzählst du die Geschichte.
Von dem Chamäleon?
Von dem Chamäleon. Und wie das Herausfischen eines Chamäleons einem ein Haus geben kann, das den doppelten Wert hat. Eine unfassbare Geschichte. Gott ist so treu. Es ist einfach unglaublich.
Gott brachte uns aus Umständen heraus, von denen wir dachten, dass wir da nie herauskommen würden. Und er brachte uns da heraus, jedes Mal.
Und der Gegenwind, den wir wegen unserer Ernährung erlebten, war so unfassbar, weißt du noch? An der Universität hatte ich die Gelegenheit, all diese Forschungen durchzuführen. Und ich hatte so viele Studenten.
Und
ich erhielt eine Förderung von der Royal Society, um all diese Studenten zu lehren und sie in den Bereich Wissenschaft und Bildung einzuführen. Die Forschungen, die wir durchführten, befassen sich mit Gesundheit und dem Einfluss von tierreichem Eiweiß. Auf die menschliche Physiologie, aber auch auf die Physiologie von Tieren. Ein Projekt kam auf eine sehr interessante Weise zustande. Ein Mann kam auf mich zu und meinte, ich habe einen Ihrer Vorträge angeschaut, in dem Sie sagen, dass Protein, tierreiches Protein, einen negativen Effekt auf den Kalziumspiegel hat. Ich bejahte, ja, diesen Vortrag habe ich gehalten. Er sagte, nun, in der Industrie haben wir Schafe, die, wenn sie im Stall gefüttert werden, krumme Beine bekommen. Was meinen Sie, könnte die Ursache dafür sein? Ich sagte, ich weiß nicht, was füttern Sie denn den Schafen? Und er zählte auf, was sie ihnen füttern. Sie verfütterten Luzerne, Getreide und tierisches Protein. Entweder Fischmehl oder Tiermehl. Ich sagte, es ist das tierische Protein, das verursacht die Probleme, weil es eine große zusätzliche Säurebelastung darstellt und das zieht das Kalzium heraus. Er meinte, nein, ich glaube nicht, dass es das sein kann. Eiweiß ist Eiweiß. Ich sagte ihm, nein, das tierische Eiweiß verursacht das, nicht das pflanzliche Eiweiß. Dann sagte er, sollen wir ein Experiment machen und schauen? Also sagte ich zu. Wir beantragten Geld für das Forschungsprojekt und die Regierungsbehörde, die diese Forschungsgelder zur Verfügung stellt, sagte, Sie sind verrückt. Dafür geben wir Ihnen kein Geld. Protein ist Protein. Und dem tierischen Eiweiß die Schuld für das Problem zu geben, entbehrt jeder Logik. Wir fingen wieder von vorne an und ich sagte, ich habe an der Uni einiges an eigenen Forschungsgeldern. Ich bin bereit, sie für diese Aufgabe zu opfern. Er hatte auch noch etwas Geld. Wir legten es zusammen und überprüften die Sache. Wir teilten die Schafe in Gruppen auf. Und siehe da, die tierisches Eiweiß erhielten, hatten das Krummbein-Syndrom und Knochenabbau. Und diejenigen, die die gleiche Menge Protein aus pflanzlichen Quellen erhalten hatten, hatten kein Problem. Das war eines der Dinge, die mich überzeugten, dass wir auf dem rechten Weg waren. Und je überzeugter wir wurden, auf dem rechten Weg zu sein, und je mehr wir im Geist der Weissagung lasen, dass das die Ernährung war, von der Gott wollte, dass sein Volk sie befolgen sollte, desto stärker wurde der Widerstand. Und schließlich lernte ich eines, Sonika. Je größer der Widerstand, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, auf der richtigen Spur zu sein. Widerstand wurde also ein Ansporn. War es für dich manchmal hart?
Natürlich. Natürlich war es für mich hart und für unsere Kinder war es auch hart. Denn sie wurden ausgegrenzt. Sie wurden in der Schule wegen ihrer Ernährung verspottet.
Das war jetzt eine Gemeindeschule, keine
Gemeindeschule.
Tatsächlich war es so, dass sie für ihre Ernährung gelobt wurden, als wir sie herausnahmen und auf eine weltliche Schule
In der öffentlichen Schule gab es eine vegetarische Gesellschaft. Aber irgendwie hatte Gott das in unserem Denken fest verankert, dass das die Art war, wie wir nach seinem Willen leben sollten. Jedes Mal, wenn wir die Schriften von Ellen White studierten, wurde es bestätigt.
Gottes Gebote halten das Volk, wird nicht essen, was von einem Tier stammt. Sogar Milch und Eier werden aufgegeben werden.
Die Krankheiten unter den Tieren sind so zunehmen
wie die Bosheit unter den Menschen.
Und Gott gab uns diesen Rat zu unserem eigenen Schutz, damit wir gesund leben und einen klaren Verstand haben können und verstehen, was er uns zu sagen versucht. Wenn wir nicht gehorsam sind, dann können wir die Vorteile von dem, was Gott uns verheißen hat, nicht haben.
Und wenn man sich anschaut, was die Bibel lehrt und sieht, wie die Israeliten gegen die Ernährung rebellierten, die Gott ihnen gab, dann sind die Parallelen des damaligen Israels zum heutigen Israel, dem antitypischen geistigen Israel, wirklich sehr auffallend. Und durch das alles muss man lernen, dass Gottes Weg der beste ist. Durch meine Forschungen, die ich durchführte, durch unseren eigenen Lebensstil, durch die Angriffe, die von allen Seiten kamen, wurden wir bestärkt, dass das die Wahrheit ist. Sobald man sie bewiesen hat und auslebt, nun, wir leben sie jetzt seit 39 Jahren aus.
38.
Dann setzt sich diese Wahrheit so in einem fest, dass man davon nicht weggerückt werden kann.
Ich bin Gott so dankbar für das, was er für uns getan hat. Wir beide, du und ich, wären schon lange gestorben.
Ja, schon viele Male. Gott gebührt die Ehre für das alles.
Gott war extrem gut zu uns und wir sind so dankbar. Uns als Volk ist die Aufgabe übertragen, die Grundsätze der Gesundheitsreform bekannt zu machen. Manche meinen, dass die Frage der Ernährung nicht wichtig genug sei, um in ihre evangelistische Arbeit aufgenommen zu werden. Aber sie irren sich gewaltig, denn Gottes Wort erklärt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Jeden Tag haben Männer in verantwortlichen Stellungen Entscheidungen zu treffen, deren Folgen von großer Wichtigkeit sind. Oft müssen sie schnell denken und dies können nur solche erfolgreich die strenge Mäßigkeit üben. Der Verstand nimmt bei richtiger Behandlung der körperlichen und geistigen Kräfte zu.
Nun, Sonika, besonders unsere Kinder hatten es nicht immer leicht, stimmt's?
Nein, sie waren jung und wurden plötzlich aus der Welt herausgenommen, die sie kannten. Und in eine Welt hineingeworfen, die wir angenommen hatten, zu der wir uns bekehrt hatten. Aber sie hatten diese Bekehrung nicht durchlebt. Sie verstanden es nicht. Sie wussten nicht einmal, wer Gott war. Und dann hatte unsere Tochter Tanja einen Traum. Sie war ungefähr 8 Jahre alt.
Sie traf es am härtesten, denn sie wurde in der Schule verspottet, weil sie vegetarisches Essen dabei hatte.
Ja. Sie war sehr sensibel. Sie ist es immer noch.
Sehr sensibel.
Sensibel.
Es kam so weit, dass sie nicht mehr aß, wenn jemand zuschaute. Für gewöhnlich ging sie und versteckte sich irgendwo auf den Toiletten und aß dort. In der Folge hatte sie fast einen Zusammenbruch. Und dann hatte sie einen Traum.
Ja, sie hatte einen Traum.
Erzähl ihn doch.
Sie war ungefähr 8. Sie ging mit einer Lehrerin. Ich weiß nicht, welche Lehrerin da mit ihr ging. Und sie sahen einen wunderschönen Park. Da war eine Mauer um diesen Park herum. Sie wollten in den Park hineingehen. Also gingen sie an der Mauer entlang um den Park, bis sie an ein Tor kamen. Dort an dem Tor standen, glaube ich, 2 Wächter. Sie wollten hineingehen. Doch die Wächter sagten, nein, ihr könnt da nicht hinein. Zuerst müsst ihr das trinken. Ihre Lehrerin und sie bekamen beide einen Becher. Sie schauten in den Becher hinein und da schwebte ein kleines Lamm in einer Flüssigkeit. Sie sagten, ich kann das nicht trinken. Doch der Wächter sagte, du musst das trinken, bevor du durch das Tor in dem wunderbaren Land auf der anderen Seite hineingehen kannst. Also fing sie zu trinken an. Aber es war so bitter. Sie sagte, es war so bitter, dass sie nicht wusste, ob sie es austrinken konnte. Dann wachte sie auf und wusste, dass der Park der Himmel war. Die Wächter waren die Engel.
Cherubim,
die das Tor bewachten. Und bevor sie eintreten kann, bevor irgendjemand von uns eintreten kann, musste sie den bitteren Kelch trinken. Der bittere Trank, in dem das kleine Lamm lag.
Sie musste es auch trinken?
Ja, sie musste auch das kleine Lamm trinken. Also, sie war erst 8. Sie wusste überhaupt nichts von Christus, dem Lamm, oder über den bitteren Kelch oder irgendetwas davon. Erst Jahre später verstand sie, was es bedeutete.
Das Passahlamm musste mit bitteren Kräutern gegessen werden.
Ja, mit bitteren Kräutern.
Wir mussten das Lamm, den Charakter des Lammes, verinnerlichen. Und es wird ein bitterer Trank sein. Das ist kein einfacher Weg.
Nein, kein einfacher Weg.
Und ihr Leben war auch nicht leicht.
Nein.
Mir tut es oft sehr leid für sie. Sie hat sehr viele Tränen in vielen Flaschen. Vielleicht wird Gott eines Tages auf diese Flaschen blicken und sagen, genug Tränen in diesen Flaschen.
Ja, und dann wird es keine Tränen mehr geben im Himmel, wenn sie in diesen Garten kommt.
Ja, dann wird es keine Tränen mehr geben.
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube sieht Jesus als unseren Mittler zur Rechten Gottes stehen. Unser Glaube sieht die Wohnungen, die Jesus denen bereitet hat, die ihn lieben. Unser Glaube sieht das Kleid und die Krone, die für den Überwinder bereit liegen. Unser Glaube hört das Lied der Erlösten und bringt uns die ewige Herrlichkeit nahe. Wenn wir den König in seiner Majestät und Schönheit sehen wollen, müssen wir Jesus im liebenden Gehorsam nahe kommen.
Wir hatten so einige Erlebnisse, bei denen es viele, viele Tränen gab. Ich weiß nicht, ich träumte von einer Katze. Und ich denke, du bist eine Katze mit 9 Leben. Denn du warst gar viele Male an der Schwelle des Todes. Und es war immer zu der Zeit, in der ich in Evangelisationen eingebunden war.
Ja.
Ich weiß, dass ich sagte, ich kann dich nicht allein lassen. Ich kann nicht gehen und diese Evangelisationsreihe halten, denn ich weiß ja nicht, ob ich dich noch sehe, wenn ich von der Vorträgen zurückkomme. Auch wenn es nur eine Nacht ist, ich weiß noch, die eine Nacht, als du im Krankenhaus warst und der Doktor nicht viel Hoffnung hatte, dass du diese Nacht überleben würdest. Ich sagte dir, ich werde nicht gehen, sondern bei dir bleiben. Und du sagtest, nein, ich müsse gehen. Gott würde sich schon um dich kümmern. Also ging ich und Gott kümmerte sich um dich.
Ja, und das war eine so wichtige Evangelisationsreihe. Denn am Schluss wurden Menschen getauft. Einer wurde später selbst Evangelist.
Richtig. Du brauchtest Monate, einige Monate, um dich zu erholen. Und ich musste zur Arbeit. Du warst noch bettlägerig und hattest keine Kraft. Du konntest nicht herumgehen. Normalerweise machte ich das Essen und stellte es dicht an dein Bett, damit du essen konntest.
Mhm.
Und dann ging ich weg. Wie Gott Menschen tröstet, ist schon unglaublich. Hm?
Ja, ich war sehr, ich war wirklich deprimiert, denn normalerweise war ich ja gesund. Und auf einmal war ich fast invalide. Ich fragte Gott immer noch, ob es an mir lag, ob ich etwas falsch gemacht hatte, sodass mir das passierte.
Denn das sagen die Leute, wenn einem etwas Schlimmes passiert, wie damals, als du dir die Hüfte gebrochen hattest, da hieß es, was hast du denn angestellt? Oder so etwas.
Ja.
Das ist das Erste.
Ja, das Erste, was sie mir sagten, war, was hast du falsch gemacht? Warum bestraft Gott dich? Also war ich damals deprimiert. Und an diesem einen Morgen, als du gegangen warst und auch die Kinder schon auf dem Schulweg waren, da nahm ich von dem Essen, das du mir hergerichtet hattest, etwas Brot mit Avocado und Obst. Und ich hörte etwas. Also, wir hatten einen großen deutschen Schäferhund. Er lag da und ich konnte hören, dass das Geräusch nicht von ihm kam. Wir hatten auch eine Katze, die schlief, und da hörte ich dieses Geräusch. Und im nächsten Augenblick sah ich, wie ein kleines Eichhörnchen den Gang entlang in meine Richtung kam. Das Eichhörnchen war an unserem Hund und der Katze vorbeigekommen und sie waren nicht aufgewacht.
Oder sie hatten nicht reagiert.
Ja, oder sie hat nicht reagiert, denn normalerweise würden sie ja ein anderes Tier jagen. So kam also dieses Eichhörnchen an mein Bett und hüpfte direkt aufs Bett. Ich dachte mir, wow, also das ist, ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen, ein wildes Tier. Es kam direkt zu mir. Ich hatte den Teller auf meinem Schoß und es kam direkt zum Teller und fing an, seine Pfoten so auf den Teller zu legen und sah mich an. Ich fragte es, bist du hungrig? Und schob ihm ein Stück Brot mit Avocado hin. Das Eichhörnchen nahm es und fing zu essen an. Dann war es fertig und legte sich auf die Couch und schlief in der Sonne.
In deiner Nähe? Wo war es?
Die Couch stand am Fenster. Der Beweis, dass es da gewesen war, waren die Fußspuren des Eichhörnchens. Grüne Fußspuren von der Avocado auf dem Bett. Und nachdem es für ein paar Minuten geschlafen hatte, stand es wieder auf und huschte hinaus. Wieder am Hund und an der Katze vorbei. Sie bemerkten es nicht. Am nächsten Tag aß ich wieder mein Brot und wieder kommt das Eichhörnchen her, hüpft aufs Bett hinauf und ich gab ihm sein Stück. Das ging für Wochen so weiter, bis ich wieder aufstehen und nach draußen gehen konnte. Und am allerletzten Tag, als ich aufstand, nach draußen ging und in die alte Eiche schaute, sah ich oben das Eichhörnchen, das mich anschaute. Es kam den Stamm hinunter, lief an meinem Bein bis zur Schulter hinauf, auf der anderen Seite wieder runter und wieder den Baum hinauf. Danach war es verschwunden. Ich sah es nie wieder. Im Grunde kam es, um sich von mir zu verabschieden.
Das ermutigte dich also?
Ja, das ermutigte mich, denn ich hatte nie zuvor so ein Wunder erlebt, dass Gott ein Tier gebrauchen kann.
Gott gebrauchte das Tier und du liebst Tiere. Ich weiß, dass du Tiere liebst.
Ja.
Also gebrauchte er Eichhörnchen und Vögel.
Ja, bei einer anderen Gelegenheit schickte er mir einen Vogel. Ich hatte mir die Hüfte gebrochen und ein Vogel kam zum Fenster herein und setzte sich neben mir auf ein Kissen, hüpfte ein bisschen herum, flog wieder weg und kam dann zurück.
Ein wilder Vogel.
Ja, ein wilder Vogel aus dem Nichts.
Gott kümmert sich durch die kleinen Dinge im Leben auch um unsere Gefühle.
Ja.
Aber das ist so ungewöhnlich. Vom Verstand her kann man nicht sagen, dass das Zufall ist.
Rationally say that this is chance.
Nein, das ist definitiv kein Zufall. Da begriff ich, dass Gott auch ein Gott der kleinen Dinge ist. Nun, ich meine, er kann Berge verschwinden lassen. Er kann Seen verschieben, er kann alles tun. Wirbelstürme, Feuer. Aber er ist in der sanften Stimme. Er ist auch in den kleinen Dingen. Und da begegnet man Gott, wenn er ruhig ist und man zuhören kann.
Und es sind Erfahrungen wie diese, die einem sagen, dass Gott in jeder Gleichung dabei ist. Immer, wenn eine große Evangelisation anstand, schauerte mich tatsächlich. Denn ich wusste, dass wieder irgendetwas passieren würde.
Oh ja.
Und normalerweise war es auch so. Manchmal war ich so wütend, denn ich hatte das Gefühl, dass Gott es erlaubte, dass das sanfte Ziel angegriffen wurde. Warum wurde nicht ich geschlagen, sondern du?
Weil du schon stark warst. Ich musste erst stark werden. Ich war schwach und Gott musste mich stark machen. Durch Anfechtungen. Während wir hier auf der Erde leben, werden wir Konflikten und Versuchungen nicht entkommen können. Aber in jedem Sturm haben wir eine sichere Zuflucht. Denn Jesus hat uns gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Die Armeen Satans sind gegen uns aufgeboten und wir haben es mit einem emsigen Feind zu tun. Aber wenn wir die Ermahnungen Christi beachten, werden wir sicher sein. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt.
Aber ich lernte Gott zu vertrauen, dass er sich deiner annimmt. Und ganz egal, welches Feld ich betrat, ich hielt nie nach diesem Feld Ausschau. Sondern sie kamen zu mir, wie etwa meine Forschungen zur Gesundheit. Ich wurde da hineingeworfen, durch wunderliche Ereignisse, also die Milch- und Käse-Thematik. Du wurdest krank, weißt du noch? Deine Ohren.
Mein Trommelfell platzte.
Dein Trommelfell platzte und du wurdest schrecklich krank und jemand sagte, das sind die Milchprodukte. Ich meinte, Unsinn, es kann nicht die Milch sein. Milch ist doch gesund. Dann lasen wir im Geist der Weissagung, dass Milchprodukte nicht gut für uns sind. Käse sollte niemals in den Magen gelangen. Was sollte das alles? Na und dann forschte ich nach und siehe da, die Forschung zeigte es. Nachdem ich so jemand bin, der immer Beweise für etwas braucht, sorgte Gott auf wundersame Weise für den Beweis.
Und das Komische dabei war, dass Gott dich an die Universität zurückbrachte, wo du all diese Untersuchungen machen konntest. Wärst du auf der Farm geblieben? Nein.
Hätte ich nie Forschung betrieben. Es wäre bedeutungslos gewesen. Aber die Forschung wurde in angesehenen Fachzeitschriften veröffentlicht.
Das ist wichtig.
Also kann niemand sagen, dass es nicht durchgeführt wurde. Es arbeiten noch andere mit und wurden auch von anderen überwacht. Es ist erstaunlich, wie Gott arbeitet. Als dann das ganze Thema der okkulten Welt aufgeworfen wurde, in der wir ja auch verstrickt gewesen waren, all die wunderbaren Wege, wie wir Informationen über die Freimaurerei und all diese Dinge erhielten, es verblüffte uns selbst. Als wir dann anfingen, darüber zu sprechen, warum fingen wir eigentlich an, das anzusprechen? Der Grund war folgendes. Wir waren vom Atheismus durchdrungen gewesen. Und sollten Atheisten nicht auch erreicht werden?
Natürlich.
Und was ist mit Okkultisten? Sollten sie nicht auch erreicht werden? Sollten Menschen, die sich in falschen Religionen befinden, nicht auch erreicht werden? Gibt es irgendeinen Unterschied zwischen einer falschen Religion und jemandem, der Satan direkt anbetet? Eine Täuschung ist eine Täuschung. Und wenn man Menschen dazu bekommt, die Wahrheit zu glauben, ist es die Sache doch wert. Und wenn man das nicht macht, dann wird man Widerstand haben.
Es wirkte immer so, als ob Gott unser Leben schon im Voraus geplant hatte. Er nahm mich aus der Welt des Okkultismus, dich aus der Welt der Evolution, brachte uns zusammen. Und jetzt waren wir auf einem Weg, von dem er wusste, dass wir über diese Dinge sprechen mussten. Und das würde andere Menschen erreichen, die auch mit diesen Täuschungen lebten.
Ja. Leider sprachen wir daher über Dinge, über die andere Evangelisten nicht sprachen. Und sobald man ein neues Thema anschneidet, bekommt man Ärger, weil jeder einen zur Schnecke macht.
Und weil du über diese Dinge sprichst, sagten sie, du bist zu hart und du hast keine Liebe. Das sagten sie immer.
Sie sagten das immer.
Du hast nicht genug Liebe, du solltest nur über Liebe sprechen, über Jesus und seine Liebe.
Ich erinnere mich, wie ich einmal einen Vortrag hielt. Es war in einer Kirche, einer großen Kirche. Genau genommen war es eine ganze Reihe von Vorträgen. Viele Leute waren da und manchmal tauchten neue Gesichter auf. Und dann fragte ich mich, warum waren sie nicht schon gestern da? Denn gestern hatte ich den Grundstein für den heutigen Vortrag gelegt. Was mache ich jetzt? Da ist ein ganzer Haufen neuer Leute. Soll ich alles wiederholen, was ich gestern sagte? Dann kam ich zu dem Schluss, dass man nicht andauernd alles wiederholen kann. Ich sagte mir, wenn Gott es für passend hielt, dass diese Leute zu diesem Vortrag kommen und nicht die Vorbereitung durch die anderen haben, dann muss ich ihm vertrauen, dass er seine Gründe dafür hat. Vielleicht hätten die anderen Vorträge sie abgeschreckt. Ich kenne die Gründe nicht, warum sie mitten in eine Vortragsreihe hineinkommen. Ich hielt gerade einen Vortrag über die New Age-Bewegung. Ich hatte diesen Vortrag über die New Age-Bewegung gerade erst beendet, als jemand von diesen Zuhörern, die ganz neu dazugestoßen waren, aufsprangen und nach vorne gerannt kam. Er sprang herum wie der Gelähmte, der gerade geheilt worden war. Er sprang wirklich vorne auf und nieder und rief den Menschen zu, das ist die Wahrheit. Er war ein New Ager und er brauchte gerade diesen Vortrag und er kam heraus.
Und er hatte keine vorherigen Vorträge gesehen.
Keinen. Er nahm die ganze Wahrheit an, weil er genau diesen Vortrag gehört hatte und nicht einen anderen, der ihn nicht interessiert hatte.
Und Menschen würden dir sagen, aber das ist zu hart, du kannst nicht diesen Vortrag geben.
Du kannst das nicht sagen, du darfst das nicht sagen.
Aber du erreichst sehr wohl Menschen, die das brauchen.
Genau. Und dann waren wir in einer Stadt in den Vereinigten Staaten, die dafür bekannt ist, dass sie eine Stadt der Freimaurer ist, und hielten dort eine Vortragsreihe ab. Und 35 wertvolle Menschen nahmen die Wahrheit an. Dann wurde mir von den Leuten aus der Kirchenleitung gesagt, dass ich niemals über diese Themen sprechen dürfte. Ich konnte ihnen im Geist der Weissagung zeigen, dass dort steht, dass es uns beim Studium des Buches Offenbarung lehren würde, uns von Geheimorganisationen fernzuhalten. Ich fragte, was macht ihr damit? Wenn ihr das Buch Offenbarung lest, wird es euch lehren, von Geheimorganisationen fernzubleiben. Dann sind doch Geheimorganisationen mit Sicherheit eingebunden. Nein, über diese Themen darfst du nicht predigen. Und man bekommt so viele Drohungen und negative Kommentare, dass man irgendwann doch fast entmutigt werden möchte.
Ja, als du anfingst, mit deinen Vorträgen nach Übersee zu gehen, hatte niemand irgendetwas von dem gehört, was du verkündigt hast. Für sie war das völlig neu und deshalb stellten sie sich dagegen. Sie hatten diese Dinge nie zuvor gehört. Aber weißt du noch, damals, als die Brüder in Übersee dich sehr hart anfassten? Du kamst zurück und wir waren immer noch auf der Farm. Was passierte dann? Weißt du noch, wie du reagiert hast?
Ja, ich war sehr entmutigt. Ich saß für einige Wochen in einem Sessel, stierte vor mich hin und sagte mir, ich weiß nicht, warum ich das einstecken sollte. Warum muss ich immer so Prügel einstecken? Jedes Mal, wenn ich meinen Mund aufmache. Ich werde das nicht mehr machen. Im Grunde sagte ich zu Gott, ich bin fertig. Mir langt's. Und dann las ich Jeremia. Ich las, wie Jeremia sagte, ich will nicht mehr in seinem Namen reden. Sie behandelten ihn so schlecht und Jeremia sagte, ich mache das nicht mehr, ich bin fertig. Ich werde nicht mehr in deinem Namen reden. Dann fügte er diesen Vers hinzu, dass sein Wort wie ein Feuer in seinem Herzen war und ich konnte es nicht. Also fing er wieder an zu predigen. Im Grunde war es bei mir genauso. Aber ich begriff, dass ich eine Feindseligkeit gegen einige in der Leitung aufgebaut hatte. Wegen der Art und Weise, wie sie mich behandelten, wie sie mir das Wort im Mund herumdrehten und mich zum schlimmsten Etwas unter der Sonne machten und mir sagten, dass ich das nur um des Geldes willen machen würde. Ich wäre einfach ein Scharlatan. In der Zwischenzeit hatte ich dieses brennende Verlangen, Menschen aus dem Irrtum herauszuholen. Für gewöhnlich. Na, du kennst ja unsere Situation damals. Wir machen das um des Geldes willen, wo wir doch gar kein Geld hatten. Oft gaben wir das Letzte, was wir hatten, um es möglich zu machen. Ich schlief irgendwo auf dem Boden. Ich machte alles, um es zu ermöglichen. Und dann kam sie mit diesen Anklagen daher. Es kam so weit, dass ich sie hasste.
Bald werden wir mit den Mächten im Land zu ringen haben und wir haben jeden Grund zu fürchten, dass das Falsche die Oberhand gewinnen wird. Wir werden im Namen des Herrn an unsere Kirchen appellieren, diesen Kampf in seinem wahren Licht zu sehen. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen der Christenheit des Alten und Neuen Testaments und der Christenheit der menschlichen Tradition und verdrehter Fabeln. Lasst Gottes Volk Acht haben, dass sie keinen Waffenstillstand mit dem Feind Gottes und der Menschen unterzeichnen. Die Gemeinde soll nicht dahin kommen, eine gemeinsame Position mit der Welt in deren Vorstellungen, Meinungen und Maximen einzunehmen. Hört Christi Worte durch seinen Diener Paulus. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen?
Gott sprach zu mir, als ich da saß und mit all dieser Feindseligkeit, die mir vor mich hinstarrte. Ich las Jeremia und...
Und du gingst auf den Berg hinauf.
Und eines Tages sagte ich, Gott, ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht mehr machen. Du musst mir helfen. Dann sagte ich dir, dass ich eine Wanderung in die Berge machen wollte und stieg auf diesen Berg. Ich ging immer bergauf, setzte mich auf einen Felsen und schüttete Gott mein Herz aus. Da hatte ich diesen starken Eindruck. Du kannst nicht predigen, wenn du Hass empfindest. Du kannst es nicht. Denn all die Menschen, die dich so behandeln, sind auch meine Kinder. Was tat denn Jesus? Er sagte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jenen, die ihn ablehnten, ihn kreuzigten, ihn bespuckten und seinen Bart ausrissen. Und als er da am Ölberg stand und hinunterblickte, er weinte. Der kürzeste Vers in der Bibel. Jerusalem, Jerusalem, Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Wie empfand er für die, die ihn beschimpften? Er empfand Mitleid.
Bedauern, weil er wusste, dass sie... Nun, der Teufel hatte ihren Verstand umnebelt.
Ja.
Sie konnten nicht unterscheiden, was von Gott war und was nicht.
Richtig. Und sie versuchten, mich vor Gericht zu zerren. Sie hatten mich auf höchster Ebene angeklagt. Und die Leute, die das machten, nahmen an ökumenischen Gremien teil und besuchten jesuitische Einkehrorte. Ich hatte sie einfach so gründlich satt. Und der Herr gab mir auf diesem Berg all diese Gedanken in den Sinn. Und ich sagte, letzten Endes sagst du mir, dass ich meine Feindseligkeit in Mitleid umwandeln muss.
Diese Welt ist für den Christen nicht der Himmel. Sie ist nur der Ort der Vorbereitung und Zurichtung für den Himmel. Sie ist der Schauplatz für unsere Kämpfe im Leben, unsere Konflikte und Sorgen. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir, während wir uns noch hier befinden, die bessere Welt fest im Auge behalten, wo nach dem Ende des Krieges Frieden und ewig andauernde Freude gefunden werden. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir, er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Ich kenne deine Sorgen, ich habe sie ertragen. Ich bin vertraut mit deinen Kämpfen, ich habe sie erfahren. Ich kenne deine Versuchungen, ich habe sie ausgehalten. Ich habe deine Tränen gesehen, auch ich habe geweint. Deine irdischen Hoffnungen sind zerbrochen, doch lass deine Glaubensaugen nach oben wandern, durchdringe den Schleier und verankere deine Hoffnungen dort. Immerwährende Sicherheit wird dir zuteil werden, dass du einen Freund hast, der enger zu dir steht als ein Bruder.
Und ich sagte, okay, wenn du mir hilfst, dann werde ich versuchen, das zu tun. Und seit jenem Tag tun sie mir leid. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil sie nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Sie bekämpfen nicht mich. Sie bekämpfen die Prinzipien Gottes. Gott ist es doch, der sagt, kommt heraus und sondert euch ab. Gott sagt nicht, ich möchte euch in einem ökumenischen Gremium haben. Gott sagt doch, ich möchte, dass ihr einen gesunden Lebensstil habt. Gott sagt doch, bleibt weg von der Welt des Okkulten. Geht nicht zu denen, die flüstern und murmeln. Sollen die Lebenden die Toten befragen? Gott sagt doch diese Dinge, nicht ich sage diese Dinge. Wenn ich dafür Hiebe einstecke, bekomme nicht wirklich ich sie, sondern die Wahrheit bekommt die Hiebe.
Ja, und wenn du Hiebe für die Sache einsteckst, dann vermehrt es tatsächlich deine Spiritualität.
Ja, und viele Male dachte ich mir, warum sollte ich in dieser Kirche bleiben? Da kamen mir die Worte Jesu in den Sinn. Wollt ihr mich auch verlassen? Doch du hast die Worte des ewigen Lebens. Diese Kirche hat die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit, der Weg und das Leben ist, das Wort und die Gebote ist, aber sie es nicht ausleben, macht es das weniger zur Wahrheit?
Nein.
Wahrheit ist Wahrheit, stimmt's?
Das Werk, Gottes Volk für den Himmel zu beschneiden und zu läutern, ist ein großes Werk und wird nicht ohne großes Leiden auf Seiten der Diener Gottes erreicht werden. Denn es wird sie etwas kosten, ihren Willen in Übereinstimmung mit dem Willen Christi zu bringen. Wir müssen durch den Schmelzofen hindurch, bis die Feuer die Schlacke verzehrt haben und wir geläutert sind, sodass wir das göttliche Bild widerspiegeln. Christus war der erhabene und herrliche Befehlshaber des Himmels, vor dem die Engelheere sich in Anbetung beugten. Und doch ließ er sich herab, seine Herrlichkeit aufzugeben, die er mit dem Vater hatte, damit er eine gefallene Menschheit retten konnte. Sollten wir es unsererseits ablehnen, uns um des Evangeliums und seinetwillen selbst zu verleugnen? Lasst Paulus' Worte die Sprache unseres Herzens sein. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.
Da fragt man sich, sind es denn alle? Und dann dein Traum.
Mein Traum?
Ja, dein Traum. Viele der Bäume tragen zwar Blüten, aber sie sind tot. Aber das macht die anderen Bäume, die voller Früchte sind, nicht zu toten Bäumen. Hast du in dieser Kirche Menschen getroffen, die Frucht tragen?
Oh ja, wunderbare Menschen. Die meisten, die wir trafen, sind wunderbare Christen.
Ich habe in dieser Kirche mehr wunderbare Menschen getroffen als je zuvor in meinem Leben. Und ich habe in dieser Kirche mehr schreckliche Menschen getroffen als je zuvor in meinem Leben.
Ja.
Aber Manasse, der Jesaja in 2 Segen ließ, wird er im Himmel sein?
Er wird im Himmel sein.
Er wird im Himmel sein.
Ja.
Stimmt's? Was, wenn einer von denen, die einen so übel beschimpfen, einmal im Himmel sein wird? Was tun wir dann? Sagen wir, was zum Kuckuck machst du hier?
Ja.
Oder werden wir hingehen, ihn umarmen und sagen, ich bin so froh, dass du da bist? Also, diese Kirche hat die Wahrheit. Und ich glaube, dass sie die Wahrheit hat. Und ja, sie hat einige tote Bäume und sie hat ein paar falsche Bäume. Und sie hat manche, die einfach noch nicht so weit sind, die es noch nicht verstehen und viel Liebe und Aufmerksamkeit brauchen. Und auch eine Umarmung und Mitgefühl. Sie werden auch noch dahin kommen. Also sagte ich immer, tragt Kleber auf euer Hinterteil auf und setzt euch. Das bedeutet nicht, dass man abgefallenen Predigten beiwohnen muss. Das bedeutet einfach, dass man im Leib Christi bleibt.
Ja.
Denn da befindet sich die Wahrheit.
Die aufreibendsten Erfahrungen im Leben eines Christen können die gesegnetsten sein. Die besonderen Fügungen der dunklen Stunden können die Seele bei zukünftigen Angriffen Satans ermutigen und sie wappnen, schlimmste Feuerproben zu bestehen. Die Prüfung unseres Glaubens ist kostbarer als Gold. Doch um den Test durchzustehen, braucht ihr diesen Glauben, dieses beständige Gottvertrauen, das durch die Argumente und Versuchungen des Verführers nicht gestört wird. Passierte an der Universität, an der du warst, das Gleiche? Merktest du, dass sie da aggressiv oder gemein zu dir waren?
Nun, meine Kollegen waren alle Evolutionisten. Ich war Leiter der Abteilung für Zoologie. Meintest du, dass sie es schätzen, dass ich für die Schöpfung einstand?
Nein.
Nein. Sie versuchten mich zu torpedieren, wo immer es ihnen möglich war. Und Gott war so gnädig. 15 Jahre lang ließ er es zu, dass ein Vorkommnis nach dem anderen passierte. Manchmal dauerte es ein ganzes Jahr, dass eine Anklage wegen irgendetwas gegen mich im Raum stand, was gar nicht wahr war. Und es dauerte ein ganzes Jahr, bis die Geschichte bereinigt war. Und jedes Mal, wenn eine Geschichte bereinigt wurde, lief es gut. Oder manchmal beschuldigte man mich und diese Studenten standen für mich ein.
Besonders die muslimischen Studenten.
Für mich war das unbegreiflich, dass gerade diese Studenten aufstanden und in die Bresche traten und mich schützten. Und wie Gott Widerstände beseitigte, das war unglaublich. Du hast einige der Geschichten im Buch aufgeschrieben, stimmt's?
Ja.
Absolut unglaublich.
Eine der unglaublichsten Geschichten war, als einer deiner Kollegen dich beschuldigte und es eine Anhörung geben sollte. Diese Geschichte ist unfassbar.
Er sollte Zeuge, Richter und Scharfrichter sein. Und als er sein Papier mit all seinen Anklagepunkten darauf in der Hand hielt, fiel er bewusstlos zu Boden. Und man trug ihn weg. Ein junger, fitter Mann. Und die Anhörung musste ohne ihn stattfinden. Man las die Anklagepunkte vor und ich sagte, aber so war das gar nicht. Warum rufen wir die Zeugen nicht herein? Warum rufen wir die Studenten nicht selbst herein? Sie fanden heraus, in welchen Vorlesungen sie sich gerade befanden, die meisten von ihnen, und irgendwie brachten wir es zu Wege, dass sie herkamen und vor dem Ausschuss ihr Zeugnis zu geben. Und ich wurde völlig entlastet. Aber schließlich wurde alles so schwierig, dass ich der Universität sagte, unter diesen Umständen möchte ich nicht mehr arbeiten. Aber sie baten mich, doch nicht zu kündigen, sondern in die medizinische Fakultät überzuwechseln.
Please not to leave, but to transfer to the medical faculty.
Und so war ich die letzten 4 Jahre Professor an der medizinischen Fakultät. Erinnerst du dich noch? Dann kam die Gelegenheit, dass wir in den Ruhestand gehen konnten. Denn die Regierung wollte bestimmte Regelungen umsetzen, bei der die alte Garde der neuen Garde Platz machen musste. Und so konnten wir in einem viel jüngeren Alter als normal in den Ruhestand gehen. Meine Evangelisationen wurden so umfangreich, dass ich beruflich schließlich in den Ruhestand ging und Vollzeit in die Evangelisation ging.
In Vollzeit.
Der Herr ist sehr gut zu uns. Und während ich in Sachen Evangelisationen unterwegs war, warst du sehr oft allein. Und du musstest mit allen Herausforderungen, Anfechtungen und den Kindern allein zurechtkommen. Es gab da eine ganze Reihe kleiner Katastrophen, die über dich hereinbrachen, richtig?
Oh ja, viele.
Was passierte mit dem Maulwurf? Erinnerst du dich noch an die Geschichte mit dem Maulwurf?
Oh, der Maulwurf. Das war eine eigenartige Geschichte. Ich war auf dem Weg in den Keller, wo sich die Garage befand. Ich wollte die Kinder in die Schule bringen. Und im ganzen Keller stand Wasser. Nachdem ich sie zur Schule gebracht hatte, rief ich den Installateur an. Er sollte kommen und nachschauen, weil da irgendetwas kaputt war. Ich spürte, dass es warmes Wasser war. Es musste also ein Leck am Boiler sein, dachte ich zumindest. Also kam der Klempner und er sagte, nein, da ist kein Leck am Boiler. Es kommt von irgendwo unten im Boden, unter dem Boden der Garage. Er fing also an, sich durchzuarbeiten und fand etwas Unglaubliches. Ein Maulwurf hatte sich von draußen unter die Betonfundamente durchgegraben.
Die Fundamente waren ziemlich tief.
Ja, weil das Haus doppelstöckig war. Er war da unten durchgegangen und hatte sich seinen Weg durch den Beton genagt. Dabei hatte er ein Rohr durchgenagt.
Ein Kupferrohr?
Ja, ein Kupferrohr, das vom Boiler wegführte. Es war also ein Heißwasserrohr. Das heiße, kochende Wasser muss ihn getötet haben, denn der Klempner fand den Maulwurf gleich daneben liegen.
Aber im Rohr befanden sich Löcher.
Ja, im Rohr waren Löcher. Also hatte er sich da durchgearbeitet. Der Klempner sagte zu mir, das ist sehr merkwürdig. Das ist nicht normal. Ein paar Wochen später hatten wir einen Rohrbruch. Du warst immer noch in Übersee, als ein Rohr im Haus brach und das ganze Haus unter Wasser stand. Die ganzen Möbel schwammen herum. Ich war in der Arbeit und Nachbarn riefen mich an. Der Nachbar sagte, komm und schau, da fließt Wasser aus eurem Haus. Wieder rief ich also den Klempner an und er sagte, das ist sehr merkwürdig. Ihr habt aber auch eine Menge Pech.
Ein anderes Mal war ich für Aufnahmen in Island. Und eine Pavianhorde.
Ja, eine Horde Paviane kam in unser Haus. Irgendwie schaffte einer es, das Schiebefenster hochzuheben. Wir hatten Schiebefenster. Das hob einer hoch, schlüpfte hinein und öffnete ein weiteres Fenster. Die sind so schlau. Und so kam die ganze Horde herein. Sie drehten die Wasserhähne auf. Wieder war das ganze Haus geflutet.
Es hat den Anschein, dass der Feind Wasser liebt, stimmt's?
Ja. Die Welt wurde durch eine Flut zerstört. Vielleicht denkt der Teufel, dass er uns durch eine Flut vernichten kann. Ja, es war immer Wasser.
Es war immer eine Aufregung nach der anderen.
Ja, eine Sache nach der anderen.
Warum sagtest du nicht, ich gebe jetzt auf?
Nun, wir kämpften doch für eine Sache. Und wir kämpften dafür, Menschen zur Wahrheit zu führen, wie der Herr ja in seiner Gnade die Wahrheit auch zu uns gebracht hatte. Also wollten wir Menschen die Wahrheit bringen. Menschen, die da waren, wo auch wir uns einmal befunden hatten. In der okkulten Welt, der atheistischen Welt, in der evolutionistischen Welt.
Und auf welche Weise Gott uns die Informationen zukommen ließ, war oft so erstaunlich, wie wir an Informationen über die okkulte Welt kamen. Zuerst einmal hatte ich all die Informationen von deinem Vater.
Ja.
Dann hatten wir diese erstaunliche Sache in einem der großen okkulten Häuser, wo einer der Kanäle mit uns sprach.
Oh, der Tempel, dieser Tempel.
Wir sprachen dort über Blavatsky und ich wollte die Bücher haben, um bestimmte Punkte zu beweisen. Er wollte mir alle möglichen anderen Bücher geben, nur nicht diese. Und ich sagte, nein, ich möchte aber diese. Dann sagte er, aha, Sie möchten Blavatsky. Dann sind Sie angekommen. Und gleich als nächstes konnte man in die Gemeinde und von der Leitung heißt es, warum redest du über Blavatsky? Niemand weiß etwas von Blavatsky. Sie ist nicht wichtig. Du bist völlig abgehoben. Aber der wichtigste Kanal des Kontinents sagt, dann sind sie angekommen.
Und als Ellen G. White die Prophetin der letzten Gemeinde wurde, kam zur gleichen Zeit Blavatsky.
Genau zur gleichen Zeit.
Um zu verführen.
Und wir uns mitten in der Nacht Freimaurerinformationen vorbeibrachten. Und wie der Herr Türen öffnete, dass wir Fotos und Beweise für alles, was sie sagten, bekamen. Die Vortragsreihen wurden mir immer bestätigt. Das ist die Wahrheit. Das ist der Feind Gottes.
Und was war mit dem Mann, der dich packte und in eine Abstellkammer zog?
Ja.
Und dir all diese Informationen gab?
Ja, wie der Katholizismus und die Geheimgesellschaft miteinander verknüpft sind. Und wie er eines Nachts ein Fax schickte. Ich hörte die Faxmaschine laufen. Das Papier rollte sich auf dem Gang. So lang war das Fax. Es legte all die Verbindungen des Freimaurerischen
und dem Katholischen.
Da, ihre katholischen Verbindungen. Und zur gleichen Zeit sagten sie der Welt, dass man sich von den Freimaurern fernhalten sollte, während sie selbst sie beherrschen. Es gibt so viele Täuschungen und Gott gab uns in seiner Gnade so viele Informationen. Und es brachte uns viel Ärger und Schwierigkeiten ein. Aber während ich darauf vertraute, dass es von Gott ist, denn Gott gab uns diese Informationen, um den Irrtum aufzudecken und das Licht herauszustellen. Schließlich haben deshalb so viele kostbare Seelen über die Jahre die Wahrheit angenommen. Sie sind für mich die Früchte. Und wenn es Früchte gibt, viele von ihnen sind jetzt gute und unbescholtene Glieder.
In der Gemeinde.
Einige von ihnen arbeiten sehr hart, um den Weinberg des Herrn voranzubringen. Am Ende werden wir sagen können, der Himmel ist leicht genug zu erlangen. Egal mit welchem Widerstand sie einem kommen, ganz egal was sie sagen, das ist die Wahrheit. Und wenn man sich fest daran hält, dann wird der Herr eines Tages sagen können, recht so, mein guter und treuer Knecht.
Aber bedenke, dass jeder, der das hochzeitliche Kleid trägt, aus der großen Trübsal kommt. Die mächtige Welle der Versuchung wird über alle hereinbrechen. Aber die lange Nacht des Wachens, der Mühe und Bedrängnis ist fast vorbei. Christus wird bald kommen. Macht euch bereit. Die Engel Gottes wollen eure Aufmerksamkeit weg von euch selbst und von irdischen Dingen lenken. Lasst sie sich nicht umsonst mühen. Das wurde zu unserem Motto. Wenn man einen Fuß vor den anderen setzt, kommt man schließlich ans Ziel, weil man nicht aufgibt.
Nein.
Du gibst niemals auf.
Nein, gib niemals auf. Wenn du die Wahrheit gefunden hast, verschleudere sie nicht. Wenn man diese kostbare Perle von großem Wert gefunden hat, soll man sie zu keinem Preis verkaufen. Es wird viele Schacherer um einen herum geben. Man wird viele Widersacher haben. Und alle werden sie einem sagen, dass man den großen Schatz verkaufen müsse, den man im Acker gefunden hat. Der Acker ist natürlich das Wort Gottes. Der Schatz ist die Wahrheit des Evangeliums. Der Schatz ist Jesus Christus. Sobald man ihn gefunden hat, sobald man das ewige Evangelium gefunden hat, gibt man das nicht mehr auf. Ganz egal, ob der Sanhedrin einen anschreit oder der Teufel einem das Leben schwer macht, darf man es nie, niemals aufgeben. Jesus gab nicht auf, oder?
Nein.
Nein.
Auf dem Wege, der zur Stadt Gottes führt, gibt es keine Schwierigkeiten, welche diejenigen, die ihm vertrauen, nicht überwinden können. Es gibt dort keine Gefahren, denen sie nicht entfliehen können. Es gibt keinen Kummer, keinen Schmerz, keine menschliche Schwäche, für welche er nicht ein Heilmittel vorgesehen hat.